Nackengymnastik, ihr sitzt so weit auseinander. Und uns Pastoren sagen wir dann immer, wir hatten heute Morgen Nackengymnastik. Nur das sind die Kürzel, die wir so untereinander haben. Ja, ihr seht mein Thema Leben mit dem Heiligen Geist, natürlich, übernatürlich. Und ich weiß, dass letzten Sonntag der René gepredigt hat, die super Predigt. Und ich habe dann gedacht, oh nein, ich habe mich irgendwie verhört. Aber Gott sagte, bleib dran, weil da müssen wir noch ein bisschen tiefer graben. Ich sage immer, da geht noch mehr, da ist noch mehr drin in diesem ganzen Thema. Bertolt Brecht hat mal gesagt, an Pfingsten sind die Geschenke am geringsten. Und das hat jetzt unseren Sohn total begeistert, weil so Hip-Hop, ja, so Pfingsten, geringsten. Ja, das ist so ein typischer Hip-Hop-Song. Und Bertolt Brecht war ja kein Christ. Und er sagte, an Weihnachten bekommen wir Dinge geschenkt, die brauchen wir gar nicht. Also da überhäufen wir uns mit Geschenken. An Ostern aus seiner Sicht, wie gesagt, kein Christ, sagte, da stirbt einer. Und wir beschenken uns mit Osterhasen und Ostereiern. Komisch, oder? Aber er sagt, an Pfingsten hat noch nie jemand was geschenkt bekommen, oder? Ich habe letzten Sonntag in einer der ältesten Pfingstgemeinden gepredigt, bei, vielleicht kennen der eine oder andere, kennt die Gemeinde Waldvogel in Kirchheim. Und die Leiterin dort, die war so begeistert, die sagt, das war so eine spritzige Predigt, jetzt kriegst du was geschenkt. Und ich habe dann einen Prosecco geschenkt bekommen. Also ihr könnt euch beruhigen, er war alkoholfrei. Und wenn nicht, ihr wisst ja, wir Pfingstler können über einen Prosecco beten und der Alkohol geht weg. Also, und auf jeden Fall habe ich einen alkoholfreien Prosecco, das stimmt, wirklich geschenkt bekommen. Ja, das erste Mal an Pfingsten ein Geschenk, yeah. Ihr wisst vielleicht, und ich wurde ja gerade gebeten, noch ein paar Takte zu sagen, ich bin ja geboren in Balingen, aber den Großteil meiner Kindheit, meiner Jugendzeit habe ich hier in Denkendorf verbracht, war bei der Tante Gisela in der Kinderstunde, dort sehr viel gelernt, mitgenommen. Und ich erinnere mich vor allem an ein Wort an meine Kindheit und an meine Jugendzeit, und das war das Wort Hasch mit Apostroph. Also ich gebe gleich die Auslegung dazu, für die, die vielleicht nicht so gut im Schwäbischen sind. Das heißt, wörtlich übersetzt, hast du es empfangen. Und in Klammer war die Zungenrede. Und wenn du so klein bist, 10, 11, 12, dann denkst du, du empfängst eine Zungenrede. Und ich habe da die ganze Zeit gebraucht, so auch ein bisschen gestruggelt damit. Und dann endlich konnte ich sagen, ich hab's. Ich war da, glaube ich, so 13. Mir hat dann der Sammy leid getan. Der dachte, er kommt nicht in den Himmel, weil der war ja 2 Jahre jünger. Und der hat es noch nicht empfangen. Ja, und der ist dann mal auf die Straße gerannt, voller Panik. Ich habe ihn dann zurückgeholt. Da seht ihr mal, was wir als Kinder mitgemacht haben. Ja. Aber ich habe dann gesagt, ich hab's. Und jetzt hat mich nie wieder jemand was gefragt. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was habe ich denn da? Und dann hat mein Papa und andere gesagt, jetzt hast du die Kraft. Erinnert ihr euch noch, die ihr schon ein bisschen länger in der Gemeinde Gottes dabei seid? Man hat ja das Wort Kraft dann ganz kraftvoll ausgesprochen. Also wenn mein Papa gepredigt hat, hat er nicht über die Kraft, sondern über die Kraft gepredigt. Erinnert ihr euch noch? Und mein Lieblingsvers war dann, bekleidet mit der Kraft aus der Höhe. Boah, da konnte ich drin sitzen, ich bin dahin geschmolzen beim Gerhard Hofmeister und anderen, bekleidet mit der Kraft aus der Höhe. Und heute kann ich es ja zugeben, das war meine Vorstellung. Asterix und sein Zaubertrank. Ich bin jetzt bekleidet mit der Kraft aus der Höhe. Tja, ich hatte 2 Fächer in der Schule. Physik habe ich einfach nicht kapiert. Ganz ehrlich, ich wollte es auch gar nicht kapieren. Auch heute noch nicht. Wenn mir jemand was erklärt, so unser Sohn, der hat ja studiert, mein Bruder auch technisch sehr begabt. Ich sage, Joachim, ich will es gar nicht verstehen. Und das andere war, macht nichts, gell. Das andere war Geschichte, weil mein Vater hat sich so gut ausgekannt in Geschichte, den konnte ich alles fragen, dass ich gesagt habe, da brauche ich eh nichts lernen. Aber jetzt hatte ich ja die Kraft. Aber der Fünfer in Geschichte und in Physik blieb. Und dann war ich ja im Fußball hier, die besten Duelle, wo haben wir es gehabt, gegen Nellingen. Tja, und ihr seht, ich muss mich immer noch als Pastor durchs Leben schlagen, bin kein Fußballprofi, verdiene ich 3 Millionen im Jahr, aber ich hatte doch die Kraft des Heiligen Geistes. Tja, irgendwie brachte ich die PS nicht in den Alltag. Also, ich habe irgendwie nicht verstanden, was hat es jetzt alles mit meinem Leben zu tun? Leben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ihr wisst ja, die Apostelgeschichte heißt deshalb Geschichte, weil es eine Geschichte ist, ein Bericht. Und die Apostelgeschichte berichtet davon, wie der Heilige Geist kam. Und wie das sich anfühlte, wie das war, als er zum ersten Mal, man nennt es die Initiation, also die erstmalige oder das erstmalige Empfangen, das erstmalige Kommen, wie das war, diese Feuerzungen, dieses Rauschen. Und sie waren alle erfüllt und fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und Lukas, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, der schreibt, wenn immer er vom Heiligen Geist schreibt, 2 Worte, man nennt es Präpositionen. Das hat mir meine Schwiegertochter gesagt, die ist Deutschlehrerin. Also 2 Präpositionen, sie hört sich jetzt gut an. Und zwar Lukas sagt immer, der Heilige Geist wird auf dich kommen oder er wird durch dich wirken. Also durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Oder sie bezeugten in großer Kraft, durch den Heiligen Geist. Und immer waren es diese beiden Worte, auf oder durch. Aber dann kam Paulus. Und Paulus schreibt keine Geschichtsbücher, sondern er lehrt die Gemeinde über den Heiligen Geist. Und ganz auffallend, das dürft ihr gerne mal nachlesen, wenn Paulus vom Heiligen Geist schreibt, schreibt er nie, dass der Heilige Geist auf uns ist oder durch uns wird, sondern er schreibt, dass der Heilige Geist wo ist? In uns. Jetzt machte das plötzlich für mich Sinn. Der Heilige Geist möchte ja nicht nur auf mich kommen, sondern er möchte in mich kommen. Und das zweite Wort, das er schreibt, ist, dass er bei uns bleiben möchte. Das ist schon der erste Marker. Ich hatte als Kind immer so den Eindruck, der Heilige Geist, der kommt und geht, wie er will. Also wenn du nicht brav bist, dann geht der Heilige Geist. Sag das bitte nie wieder zu irgendjemand. Der hat mehr als einen Dachschaden, der hat einen Herzschaden. Warum? Wenn der Heilige Geist gehen würde von dir, hast du keine Möglichkeit mehr umzukehren. Es ist niemand mehr, der zu dir sprechen könnte oder dich durch seine Liebe wieder zurückholen könnte. Es gibt ein Buch, was ich euch dringend empfehle, und zwar von Torrey. Das ist ein ganz altes Buch, immer noch Standardlektüre auf den Bibelschulen, auf den Universitäten, ganz dünn. Leben und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das muss man einfach lesen. Ich sag's mal so, alle anderen kann man nicht lesen. Aber das ist ein Muss, immer noch heute. Und er sagt, es ist unmöglich, das Wirken des Heiligen Geistes richtig zu verstehen, ohne zuerst den Heiligen Geist als Person kennenzulernen. Seht ihr, und diese Frage, die war gut gemeint. Aber dieses, also dass etwas auf mich kommt oder die Zungenrede, ist dann nur eine Folge, weil die Person gekommen ist. Und ich komme gleich drauf, Jesus hat zuallererst seine Jünger gelehrt über die Person des Heiligen Geistes. Und dann kam der Heilige Geist. Also heißt, wir müssen zuerst lehren über die Person des Heiligen Geistes, dass er in uns ist und dass er bei uns ist. Und die zweite Stufe ist dann das, was er durch uns tut. Ich spreche auch oft immer noch, obwohl ich schon so fortgeschrittenen Alters bin, bei Jugendlichen. Und da habe ich mir mal den Satz aufgeschrieben, jetzt wird es deutlich, jetzt verstehen wir es. An Pfingsten kam kein Fremdsprachenlexikon. Es kam auch keine Duracell-Batterie oder Akku, sondern es kam eine Person. Und diese Person besitzt enorme Kraft und bringt übernatürliche Wirkungen in dir hervor. Johannes Kapitel 14 und 16, dort lehrt Jesus über den Heiligen Geist. weil seine Zeit geht zu Ende und er möchte, dass seine Jünger nicht verwaist zurückbleiben, sondern dass sie weiter tun und weitergehen in dem, was er vorbereitet hat. Und er sagt zum Beispiel, es ist gut für euch, dass ich gehe. Wow, echt Jesus? Was jetzt? Es ist gut für euch, dass ich gehe? Ja, ich kann nicht die ganze Zeit überall, zu jeder Zeit, an allen Orten dieser Welt bei euch sein. Das geht nicht. Und dann sagt er, aber er wird kommen. Er, die Person des Heiligen Geistes, wird kommen. Und als dann wahrscheinlich einige ganz traurig geschaut haben, dann sagt Jesus zu ihnen, ich lasse euch doch nicht verwaist zurück. Ich komme wieder. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann komme ich in ihm und der Vater kommt in ihm. Wir sind bei euch. Und dann letzten Sonntag habt ihr es gehört, deshalb gehe ich schneller drüber. Er ist der Beistand, man kann auch sagen der Lebensbegleiter. Also nicht Lebensabschnittsbegleiter, sondern dein Lebensbegleiter. Von der Wiege bis zur Bahre. Heiliger Geist, er ist bei dir. Seht ihr, Jesus sprach zuerst immer von der Person. Und als er von der Kraft des Heiligen Geistes sprach, sagte er ihnen 0,0, wie das geschehen wird. Er sagte zu ihnen nicht, also da wird so ein Geräusch hören. Und dann werden so Feuerzünglein kommen und dann werdet ihr in euren Sprachen sprechen. Das ist nur ein Zeichen, dass er da ist. Nicht mehr und nicht weniger. Annette und ich, wir kennen uns ja schon sehr lange. Sie war in der Gemeinde Gottes in Albershausen. Und hier in der Gemeinde bei uns in Denkendorf war eine Person, die hat immer gebetet am Schluss, Herr, danke, dass du mich errettet hast aus Sünde, Nacht und Finsternis. Immer. Und ich habe dann, als ich sie kennengelernt habe, gebetet, danke, Herr, dass ich sie erretten kann aus Sünde, Nacht und Albershausen. Und als wir uns dann kennengelernt haben, sie war noch sehr jung, waren wir zusammen und dann hat sie plötzlich mich wieder weggeschickt. Also ich sag's mal, sie hat's noch nicht so richtig verstanden, wer da eigentlich kommt und so. Ich war tief gekränkt und nach 2 Jahren bin ich wiedergekommen und dann irgendwie war da eine ganz große Offenheit. Ich sag's mal so, sie hat ihren Fehler bereut und ich habe dann gesagt, jetzt bin ich ganz vorsichtig. Also ich werde nichts machen, nichts. Also ich werde mich nicht ihr nähern, ich werde nicht ihre Hand nehmen, geschweige denn den Kuss, sonst haut die mir wieder ab. Und es ging gefühlt über ein halbes Jahr, ganze Zeit. Ich habe nichts gemacht. Und dann sind wir hochgelaufen zur Burg, da habt ihr eure Hochzeit gefeiert, ich weiß gar nicht, wie viele Stufen das sind. Und ich habe bei jeder Stufe, ich mache nichts. Ich mache nichts. Und irgendwann hat sie meine Hand genommen. Und dann der erste Kuss. Aber versteht ihr Leute, jetzt kann ich doch nicht sagen, jetzt habe ich's. Sie hat mich geküsst, jetzt habe ich's. Dass wir den Heiligen Geist empfangen und in der neuen Sprache sprechen, ist nur der Kuss des Himmels. Ich bin da. Und wenn ich gewusst hätte, was nach dem Kuss noch alles kommt. Ihr seht, meine Haare sind ausgefallen. Ich habe es vorher zu dir gesagt, mein bester Freund ist Engländer, schon 71, Bob Hatton, Pastor seit über 45 Jahren, der schwarze Humor, der färbt echt ab. Aber wisst ihr, das ist doch noch wesentlich mehr nach dem Kuss. Es geht doch um die Person. Und vielleicht kommt mal eine Zeit, wenn unser Leben zu Ende geht, uns nicht mehr küssen können oder auch wollen, weil das Gebiss rausfliegt. Aber dann kann ich doch nicht sagen, jetzt küsst sie mich nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Leute, wenn ich die frage, bist du erfüllt mit Heiligem Geist? Und sagen sie, ja, ich spreche noch in neuen Sprachen. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Das ist nur ein Zeichen, dass der Heilige Geist angekommen ist. Dass er jetzt da ist. Die Frage ist, wie tief lebe ich in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sende, dass er bei euch bleibe bis in Ewigkeit. Und das Wort bleibe heißt, er hat eine Wohnung in uns genommen. Und bitte nochmals, ich wiederhole es nochmals, sagt euren kleinen Kindern nie, heute ist aber der Heilige Geist beleidigt, jetzt geht er. Du bist vielleicht beleidigt, der Heilige Geist nicht. Und wenn er gehen würde, wäre keine Kraft mehr in der Person, die ihn wieder zur Umkehr bringen könnte. Und jetzt 4 Punkte, keine Angst, jeder Punkt so circa 25 Minuten. Doch, ich erzähle es kurz, da ist eine Person wirklich passiert, die bringt jemanden zum allerersten Mal in den Gottesdienst mit. Wenn man eine fremde Person, die noch nie in unseren Gottesdiensten war, mitbringt, dann sieht man das alles ganz anders. Ich garantiere es euch. Und die kommt rein und alle nehmen sich in den Arm und die sagt extra Hallo, damit sie nicht in den Arm genommen wird. Und dann geht so ein Eimer rum, was machen die jetzt? Da werfen wir Geld rein. Echt, muss ich auch was reintun? Und plötzlich im Lobpreis vor ihr steht jemand auf und macht ständig so. Und die ist völlig, also völlig überfordert. Und dann der Pastor predigt und predigt und predigt. Und dann kommt schon seine Frau nach vorne, zeigt ihm die Uhr und dann sagt, ich komme gleich zu Ende, kennt ihr das? Und dann zieht er seine Uhr aus und legt die hier hin. Und dann fragt die Person, was bedeutet das jetzt? Und dann sagt die, das bedeutet gar nichts. Also, Auswirkungen dieser Wohngemeinschaft. Was? Es gibt viele, viele Punkte. 4 habe ich für heute Morgen dabei. Der erste Punkt, der Heilige Geist, er überführt von Sünde. Und wenn du das jetzt hörst und auch nur eine Spur an Beklemmung in dir hervorkommt, dann bist du noch nicht ganz ausgefüllt mit Heiligem Geist. Wir haben es vorhin gehört, der Heilige Geist tut was? Er vertreibt jede Angst und Furcht. Also wann immer du ein schlechtes Gewissen hast, kann ich dir zu 100% sagen, ist es nicht der Heilige Geist. Weil wir haben ein gutes Gewissen, wie der Hebräerbrief uns sagt. Versteht, wenn ich Mist mache und Annette weiß es, ab und zu unterstreitet man, ich mache Mist und dann bereue ich es und ich gehe doch nicht auf Annette zu, weil ich Angst vor ihr habe, oder? Also das wäre doch furchtbar, oder? Ich habe total Angst vor ihr, ich muss mich jetzt entschuldigen. Sondern ich gehe doch auf sie zu und sage, Schatz, es tut mir so leid und kannst du mir da echt vergeben? Ich habe Mist gemacht. Was ist meine Motivation? Ausschließlich Liebe. Und deshalb überführt uns der Heilige Geist eben in Liebe. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet. Und deshalb haben wir ein sogenanntes gut kalibriertes Gewissen. Also ein Gewissen, das in einer guten Art und Weise anschlägt. Und wichtig bei dem Wort ist das Über. Er überführt von Sünde. Wir denken so oft, dass der Heilige Geist uns irgendwie ermahnt oder zu uns spricht, wenn wir was Falsches getan haben. Richtig? Aber das Wort bedeutet eigentlich, dass er uns warnt, bevor. Man nennt es auch präventiv. Also hier ist etwas, worüber ich stolpern kann und der Heilige Geist sagt, stopp, mach das nicht. Oder er sagt, geh außen rum, geh vorbei. Er überführt von Sünde. Ist doch eine ganz tolle, befreiende Gemeinschaft, oder? Und wenn was passiert, Jakobus sagt, wir alle straucheln oft. Oh, vielen Dank, total ermutigend, oder? Wir alle straucheln oft. Dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben. Wir haben ein gutes Gewissen. Das nächste, er bezeugt unsere Kindschaft. Ich habe schon gesagt in dem Beispiel mit Annette, meine Motivation ist nicht Angst und Furcht vor Annette, sondern Liebe. Und ich weiß, dass sie mich angenommen hat und zwar zu 100%, wie ich sie annehme. Wisst ihr, wenn wir Furcht haben, geschieht Folgendes. Bei Furcht entfernen wir uns immer mehr, weil wir Angst haben. Aber Ehrfurcht bringt uns dazu, dass wir immer näher kommen. Wie ein Kind, das weiß, da muss was ganz Wichtiges drin sein, was ganz Kostbares, denn es nähert sich immer mehr. Ehrfurcht bringt uns nahe. Gott ist zuerst unser Vater und dann ist er auch unser Richter. Ja, er ist ein Richter, aber der Richter ist mein Vater. Du, es macht einen riesigen Unterschied, ob auf dem Richterstuhl der Putin sitzt oder mein Vater, oder? Klar wird Gott gerecht richten. Aber weißt du, dass du bei dem ersten Gericht, das stattfinden wird im Himmel, kannst du ein Cappuccino trinken. Denn im Johannes heißt es, die, die zu ihm gehören, die sind bereits gerichtet. Bom. Wir müssen nicht in das erste Gericht, komme ich in den Himmel oder in die Hölle. Wir sind gerichtet. Der Vater sitzt auf seinem Thron und sagt, vorbei. Und wisst ihr, das Wort Richter im Hebräischen und auch im Deutschen hat er das Wort richten drin. Und richten bedeutet auch reparieren. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Gott seit dem Paradies. Alles, was wir kaputt gemacht haben, das repariert er am Kreuz. Amen. Wisst ihr, Physik war bei mir so fortgesetzt, dass ich auch praktisch, also mich irgendwas machen lassen, handwerklich. Bitte tut es nicht. Ja, also ihr kriegt es kaputt zurück. Also. Und mein Bruder, der war ja so 8 Jahre älter als ich. Und der kann alles. Der kann wirklich alles. Ich weiß nichts, was der handwerklich nicht kann. Und für mich war das cool früher. Egal, was kaputt ging, mein Fahrrad, mein Fußball. Ich bin immer zu ihm und gesagt, Joachim, richten. Und irgendwann habe ich gesagt, du bist mein Richter, habe ich zu ihm gesagt. Versteht ihr, was richten auch bedeutet? Dass Gott uns hilft, dass er wieder aufrichtet. Und dann, er, der Finger Gottes, schreibt in unsere Herzen. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als den Finger Gottes. Er sagt dem Lukas, durch den Finger Gottes tue ich diese mächtigen Taten. Und jetzt kommt es, im Alten Testament gab es ca. 613 Gesetze, wie wir uns zu verhalten haben. Also Gottfried, wir haben jetzt ein bisschen Beef miteinander, müssen wir nachschlagen, 613. Und dann finden wir es endlich, aber dann gibt es dann noch einen Streit um die Auslegung, der versteht es ganz anders wie ich. Und deshalb musste ja Mose bis in die Nacht hinein, musste der Recht sprechen. Und jetzt sagt Jesus das, was Jeremia vorher prophezeit hat. Der Finger Gottes wird kommen, er wohnt in euch und er wird in euer Herz hineinschreiben. Ich habe Beef mit dem Gottfried und ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, du, so kannst nicht mit dem Gottfried reden. Er schreibt, wohin schreibt er? In mein Herz. Warum? Weil wenn er in mein Herz schreibt, beim nächsten Mal weiß ich's. Und dann frage ich, puh, was soll ich jetzt tun? Ja, geh nachher auf ihn zu, muss nicht vor alle Leute machen. Aber geh nachher, sag, Gottfried, kann ich noch kurz mit dir sprechen? Und dann sei schnell zur Vergebung, sag, hey, das war nicht okay, was ich gesagt habe. Kannst du mir vergeben? Steht im Alltag, schreibt der Heilige Geist in unser Herz hinein. Wir brauchen nichts nachzuschlagen. Also so, wir sind im Alltag im Beruf und du fährst eine Kollegin, oh, jetzt muss ich nachschlagen, welches der 613 Gesetze? Das ist eine tote Religion, aber wir haben einen lebendigen Geist in uns. Und das, was er lebendig in dich hineinschreibt, das weißt du beim nächsten Mal, oder? Schon mal aufgefallen? Weil das eine lebendige Narbe, eine positive Narbe in deinem Herz ist. Und dann, er verherrlicht Jesus, man könnte auch anders sagen, er macht Jesus groß. Der Heilige Geist wird immer Jesus groß machen, wozu? Dass die anderen Dinge klein sind. Hat jemand von euch die Beerdigung von Billy Graham angeschaut, der ja kurz vor seinem 100er gestorben ist? Da spielte Michael W. Smith am Piano und dann kam der Windstoß und seine Noten waren weg. Dann hat er einfach so weitergespielt. Und dann sang er dieses Lied, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht seiner Gnade gesehen. Das hat er sich gewünscht, Billy Graham, zu seiner Beerdigung. Richte den Blick nur auf Jesus. Wir kommen ganz langsam schon zur Landebahn. Nochmal Tori. Wenn der Heilige Geist für uns eine Kraft ist, werden wir versuchen, Besitz von ihr zu ergreifen. Wenn der Heilige Geist eine göttliche Person ist, werden wir wollen, dass er Besitz von uns ergreift. Ich finde, niemand kann das so gut ausdrücken, irgendwie dieser Torrey. Er sagt, viele wollen den Heiligen Geist besitzen, aber darum geht es gar nicht. Der Heilige Geist möchte dich besitzen. Und es ist ein ziemlich starkes Wort, hat er Besitz von dir. Kann ich mich jemandem total hingeben? Was geschieht da überhaupt? Und deshalb hat Jesus gesagt, ihr werdet ihn immer mehr kennenlernen. Steht, und je mehr ich Annette kennenlerne, desto mehr kann ich mich ihr hingeben. Das Erste, auf dem Weg zur Burg nach Esslingen, das war nur ein Kuss. Die Zungenrede ist nur der Kuss. Aber wie tief kann ich mich wirklich hingeben? Wie tief kann ich vertrauen? Wie tief geht die Beziehung? Und deshalb ist es auch so wichtig. Er nimmt jede Angst. Er ist absolut vertrauenswürdig. Er wird nie etwas machen, was du nicht möchtest. Und er wird nie etwas machen, was zu deinem Nachteil ist. Sondern er möchte, dass du durchbrichst zum Leben. Je mehr wir in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, desto mehr erleben wir seine Kraft in uns und durch uns. Seht, und das ist halt nochmal die Reihenfolge wichtig. Zuerst die Gemeinschaft in uns und dann durch uns. Er verändert uns innerlich und dann durch uns. Und ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen, lasst den Heiligen Geist wieder neu bei dir einziehen. In deiner Wohnung. Lass ihn wieder ganz deine Wohnung ausfüllen. Auch, dass wir die PS auf die Straße bekommen. Und ich möchte eine Hausaufgabe mitgeben. Ich sage immer, wenn ich predige, ist es wie beim Döner. Da wird man ja immer gefragt, zum Hieressen oder mitnehmen. Und ich sage beides, Hieressen und mitnehmen. Also, hier haben wir gegessen, jetzt nehmt ihr mit. Aber die Hausaufgabe, die könnt ihr euch merken, und die ist ganz einfach. Ich habe im Bibelstudium gelernt und als ich das gehört habe, saß ich einfach auf meinem Stuhl in diesem Unterrichtsraum, weil ich das gar nicht wusste. Die ersten Kirchenväter haben ein ganz, ganz kurzes Gebet gehabt, das sie gebetet haben, immer am Anfang oder am Ende von einer Veranstaltung. Und es war dieses Gebet, komm, Heiliger Geist. Nicht mehr und nicht weniger. Sie haben immer gebetet, komm, Heiliger Geist. Und dann sind sie zurückgetreten und haben gesagt, was immer du jetzt tun möchtest, das mach. Und haben sie manchmal gewartet, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Übrigens der Hauptinitiator von der Azusa Street in Los Angeles, als die mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes kam, hat es auch gebetet, komm, Holy Spirit. Und als er kam, hat er sich einen Sack über den Kopf gezogen, hat sich hinterm Pult versteckt, weil er wollte, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird. Und weil er dem Heiligen Geist nicht im Weg stehen wollte. Und der Heilige Geist hat einfach das getan, hat niemand gebetet, hat einfach im Raum gewirkt. Und er saß da hinter seinem Pult und hat mehr oder weniger gesagt, mit mir hat es nichts zu tun. Ich habe nur ihn eingeladen. Was für eine Haltung der Demut. Ja? Da war keiner, der in Facebook fotografiert hat und... Komm, Heiliger Geist. Und ich möchte es als eine Hausaufgabe dir mitgeben. Steh doch jetzt jeden Morgen mal auf, die ganze Woche, und sag einfach, guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann nimm dir am Tag eine Zeit, wo du sitzt, und wenn du liest oder ein Andachtsbuch oder was auch immer, dann leg's mal zur Seite und sag am Schluss einfach, komm, Heiliger Geist. Und dann erwarte einfach, dass er dich erfüllt. Dass er dir dient, und ich garantiere dir, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird zunehmen. Amen. Amen.